Also wenn ihr auf das samsarische Rad schaut, bei euch im Tagebuch oder im Zelt oder wo auch immer oder morgen auf der Gompa, dann haben wir jetzt gestern die drei unteren Bereiche gemacht von den The Six Realms, die sechs Bereiche und jetzt die drei oberen. Die drei oberen Bereiche sind so ein bisschen die Wohlhabenden oder auch die Intellektuelleren. Also auf jeden Fall hat man es in den oberen Bereichen schon besser als in den unteren. Die unteren sind ja doch sehr rau in uns und in unserem Verhalten. Und wir haben es ja auf mehreren Ebenen. Wir haben es ja wirklich wie so ein inneres Verhalten, einen inneren Film von auch von Gewohnheiten und gewohnheitsmäßigen Ansichten, wie wir mit der Welt und mit uns umgehen. Aber wir haben es halt eben auch in einem sozialen Kontext oder in einem gesellschaftlichen Kontext. Der obere Bereich, fangen wir an mit den neidischen Göttern. Der ist auf der 1 Uhr bis 3 Uhr Position. Und eigentlich gehört er mit den Lokas, mit den Göttern und die Asuras, das sind die neidischen Götter. Wenn ihr euch das Bild nochmal anseht, dann habt ihr oben den Götterbereich, so wie unten die Höllen, ne? Götterbereich geht dann so von 11 bis 1 und die neidischen Götter so von 1 bis 3. Und in dem Bereich zwischen Götter und neidische Götter ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Balken, so eine
Genau,
richtige Grenze,
genau.
ne? Sondern da ist irgendwie ein Baum und ein Kampf geschehen. Und was ist denn da eigentlich los? So, fangen wir mit den neidischen Göttern an. Die neidischen Götter verteidigen, also wir kennen das von unserer Justiz, wir kennen das von unseren Nachbarn. Da wächst ein Apfelbaum im Garten der neidischen Götter und die Früchte wachsen in den Götterreich. Und die Götter ernten. Klar, was sonst? Die neidischen Götter finden das scheiße. Die sind da so empört, die finden das so unmöglich, die sind so wutentbrannt, dass die sich einfach bedienen, dass die den Göttern den Krieg erklären und meinen das todernst. Und die Götter, och, bisschen gelangweilt, heute Nachmittag, komm, wir spielen ein bisschen Krieg mit den neidischen Göttern. Na, wir zanken die mal ein bisschen und irgendwie, lass mal ein paar Pfeile fliegen. Für die Götter ist es ein Spiel und für die neidischen Götter ist es richtig todernste Angelegenheit. Die neidischen Götter, unsere Wirtschaft basiert darauf, auf dem System der neidischen Götter. Was bei den neidischen Göttern wehtut, ist, die haben, also man könnte eigentlich, die haben keinen Anerkennungsspeicher. Die neidischen Götter sind nicht zufrieden mit dem, was ist. Es reicht ihnen nicht. Und von daher muss es immer mehr werden. Und in unserer Wirtschaft ist es auch so. Immer noch. Manchmal, wie hoch ist das Wirtschaftswachstum prognostiziert? Es wird zwar immer langsamer, aber die Idee der Wirtschaft ist auf Wachstum. Ja? Und wir wissen das, wir sind ja schon alle über und über satt. Das ist ja, dass das immer noch auf diesem Mechanismus läuft, dass die Wirtschaft immer noch auf diesem Prinzip von Wachstum läuft, ist eigentlich ja in unserer Welt schon fast irgendwie so. Ich wundere mich, dass die das System noch nicht geändert haben. Ich wüsste zwar im Moment auch kein anderes, aber ich weiß, dass das nicht mehr. Aber trotzdem, so läuft es. Ich hatte mal einen Yogaschüler, den habe ich mehrere Jahre begleitet. Der hatte, von seinem Vater hatte der Mazda, musste der übernehmen. War ein kleiner Mazda-Laden, Automobile in Düsseldorf-Flingern, ja. Und eigentlich war das ein Philosoph. Also das war jetzt kein Autohändler, ja, das war eigentlich ein Philosoph. War nicht so ganz glücklich. Aber dann kam der in diese Mühle rein und dann sagte er, du, ich bin jetzt umgezogen in ein anderes Autohaus. Ich muss einfach größer werden, sonst gehe ich unter. Ich muss Mazda Düsseldorf werden, sonst habe ich keine Chance. Wir haben keine Chance. Und dann nächste Wachstum, Mazda Nordrhein-Westfalen. Sonst gehst du unter. Also eigentlich müssen wir expandieren, damit wir nicht untergehen. So. In der Wirtschaft ist es so. Und wenn diese, und manchmal frage ich mich in der Wirtschaft, was passiert denn eigentlich, wenn dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert? Wodurch wird das, ne? Jetzt wird mehr und mehr dieses bedingungslose Grundeinkommen diskutiert und so. Also man sucht jetzt so nach Alternativen. Und ich sag mal so, dieses dramatische Wachstum haben wir halt jetzt hier. Das hat sich jetzt einfach verlagert. Das hat sich hierüber verlagert. Nach China und nach Indien hat es sich verlagert. Aber da ist es genau der gleiche Mechanismus. Das
Wenn
sind
ich kurz unterbrechen darf, das ist vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang. Bhutan und Ecuador sind die einzigen Länder nach meinem Wissen auf der Welt, wo das Wirtschaftswachstum nicht auf, also wo die Wirtschaft nicht auf Wachstum angelegt ist. Die haben eine andere Idee in der Wirtschaft. Ecuador und Bhutan.
Welche Idee?
Ich kenne das nicht so genau. Ich weiß nur, dass es sich grundsätzlich von allen anderen dadurch unterscheidet, dass es, also bei Bhutan ist es ja klar, dass es nicht um Wirtschaftswachstum geht, sondern um die Zufriedenheit der Menschen. Und dass alle Entscheidungen, die politisch getroffen werden, unter dem Gesichtspunkt getroffen werden, tut es den Menschen gut, nicht steigt unser Bruttosozialprodukt.
Hat aber auch den kleinen Haken, dass in Bhutan du einen sehr großen Prozentsatz an Leuten hast, die sehr, sehr unzufrieden sind damit, weil die wollen mehr. Also ich weiß noch, vor 2 Jahren hat Bhutan den Import von PKWs gestoppt. Das heißt, man konnte in Bhutan nur noch gebrauchte Fahrzeuge kaufen. Es gibt aber eine richtige Nachfrage. Und die Regierung sagt, das ist genug, das tut unserem Land nicht gut. Also das sind immer zwei Seiten.
Na gut, wir wollen das jetzt nicht vertiefen,
Ja,
aber
nee,
dass
so
es natürlich immer Menschen gibt, die ihren eigenen Vorteil vor den des Volkes stellen, das ist ja trivial. Also das ist
das
ja überall so.
Bedürfnis, nicht unbedingt Vorteil. Also die wollen einfach nicht alles vorgeschrieben bekommen von der Regierung. Vor allem die jungen Leute nicht.
Klar.
Angefangen von was sie anzuziehen haben, etc.
Was man auch verstehen kann.
Ja.
Das Schmerzhafte bei den neidischen Göttern ist, oder wenn wir in diesem Modus sind, denn in diesem Asura-Modus, in dem Modus der neidischen Götter, das ist, wir haben keinen Anerkennungsspeicher. Wir wissen, ich habe ich schon mal gesagt, wir kriegen keine Nahrung durch das, was wir alles schon gemacht, getan und geleistet haben. Oft sind wir immer noch in einem Gefühl von Mangel und von einem, ich bin so klein, ich bin so, ich bin so unfähig. Und wenn ihr dann mal so eure Biografie zurückspult, wenn ihr dann mal so euer Leben so nach hinten und guckt, was da alles gewesen ist, was da alles schon an Leistung gewesen ist, was da alles schon an Bewegung gewesen ist, was da alles auch schon an Erfolgen gewesen ist. Und sich das auch immer wieder zu vergegenwärtigen, dass man seine eigenen Ressourcen sich immer wieder reinholt, dass man sich seinen eigenen inneren Reichtum auch immer wieder reinholt, dann kommt noch mal eine ganz andere Zufriedenheit, um die es hier geht. Und das ist einfach so dieser Mangel, ne? Dieses schneller, höher, weiter, mehr kommt, also, oder es ist dann ein Mangel, wenn es aus diesem Mangel kommt. Es wird dann zu einem hohlen Hamsterrad, wie so ein hohles Hamsterrad, in dem wir einfach immer weiter drehen. Wenn es aus diesem Mangelgefühl kommt, was man eigentlich dadurch stillen könnte, dass man sagt, hey, es ist von allem genug da. Es ist so viel da. Also ich meine, das ist ja auch eine der Früchte von so einer Reise, wo wir hier durch diese ganz schlichten, ja, wir sind in diesen ganz, ganz einfachen Lebenskontexten und wandern mit den Leuten, mit den Ziegenleuten. Und da kann man das doch mal so überprüfen, so seinen Status überprüfen. Und auch die Unzufriedenheit, die dann trotzdem noch vorhanden ist. Also um die geht es eigentlich. Was treibt eigentlich diese Unzufriedenheit, beziehungsweise was müsste passieren, damit diese Unzufriedenheit uns wieder zufrieden, also dass die gar nicht mehr da ist, weil wir einfach mit Respekt und mit Dankbarkeit und mit Wertschätzung das nehmen, was wir haben und auf das stolz sind, was wir sind. Jeder von uns, das gilt für jeden von uns, das gilt im Grunde gilt das für alle. Ja? Dieser Mangel, das ist das, was bei den neidischen Göttern so wehtut. Dieses innere Mangelgefühl. Und wenn sie dann halt eben wirklich gegen die Götter kämpfen, dann ist denen das ernst. Das ist aufgrund dieses Mangels ist das wirklich so ein Überlebenskampf. Es ist wirklich ein Überlebenskampf. Wir hatten das gestern, wo ich das gesagt habe, das ist, wenn wir mit unseren Sinnen unterwegs sind und wenn wir einen guten Zugang zu unserem Körper haben und zum Fühlen und zu dem, was in der Gegenwart passiert, wenn wir, dann entsteht so in sich selbst, hat das etwas sehr Nährendes und es entsteht eine schöne Zufriedenheit oder es nährt unsere Seele, es nährt unseren ursprünglichen Hunger. Ich weiß, eine gute Freundin von mir, die ist Top-Management-Coach, hat bis jetzt ein Schweinegeld verdient und kommt aber jetzt an den Punkt, wo die sagt, verdammt nochmal, ich will mit diesem Klientel nicht mehr arbeiten. Ich will nicht. Die sind so unglaublich weit weg von sich selbst. Die sind so, du kriegst überhaupt keinen Zugang zu deren feineren Strom, die öffnen sich nicht, die sind derartig auf Effizienz ausgerichtet, die sind derartig als Person, als menschliches atmendes Wesen sind die eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Und die ist jetzt richtig dabei, ihren BMW zu verkaufen. Wörtlich, also, ne, weil die einfach sagt, ich geht nicht. Ich will wieder mit normalen Leuten. Minka, hast du nicht ein paar Künstler für mich, die ich coachen kann? Ja, jemand, der irgendwie, die können alle ein bisschen schräg sein und ein bisschen kunterbunt und ein bisschen kreativ, ein bisschen verwirrt, aber ich will einfach richtig mit lebendigen Leuten zu tun haben. Und das ist, und wenn wir halt eben so wenig angedockt sind an das, was uns wirklich nährt, weil wir so auf Effizienz getrieben sind, der Mangel, der kann schon sehr wehtun. Und um dieses Loch zu füllen, sind wir dann wieder in diesen 8 weltlichen Winden unterwegs. Und das ist so die Weisheit, und das ist so, dann entsteht so eine Getriebenheit. Das ist eigentlich, das Bild ist so eine Getriebenheit. Sultram sagte immer, die neidischen Götter oder die Karma, das ist dann das Windelement, dazu gehört das Windelement, die siehst du eigentlich immer nur im Profil. Ja? Wenn die auf eine Party gehen, die suchen nicht nach, ne, die gehen nie, also eigentlich sind überhaupt keine Partygänger. Ja? Das sind keine Leute, die sich amüsieren wollen. Das sind dann eher so die Padma-Leute, die Feuerleute oder die Erdleute, die Ratna-Leute. Ja? Also Padma inszeniert die Partys, das sind die Gastgeber, ne? Die Erdleute, die sind als erstes am Buffet, die gucken erstmal, was gibt es zu essen. Und die Karma-Leute, also diese neidischen Götter, die gehen eigentlich, die kommen rein, die gucken, kann ich hier irgendwo noch ein Geschäft abschließen, kann ich noch irgendwo mich vernetzen, kann ich noch ein paar Kontakte abgreifen und so. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ziehen die auch schon weiter, weil die haben noch irgendwas zu tun, so ungefähr. Das sind so die neidischen Götter. Und egal, wie viel sie haben, dieser Mangel hört nicht auf. Das ist also, der ist in sich eigentlich unstillbar. Das ist das Blöde daran. Ne? Du powerst dich aus und du machst und du tust. Ich habe in meinem Verwandtenkreis, also genauer gesagt, mein Bruder, der ist auch wirtschaftlich sehr erfolgreich, der hat das auch. Es tut mir total leid. Also mir tut das richtig weh, wenn ich mit dem telefoniere. Der ist so, im Grunde ist das eine arme Socke. Also Hand aufs Herz, ich liebe ihn sehr, aber boah, Schorsch, ja. Das ist echt eine arme Socke, weil der, ne, oder er, dann ist das eigentlich, ist es ein lieber Junge, ja, wie so viele, aber dann meint man, man dürfte das nicht zulassen und dann steht dahinter einfach ein unglaublicher Berg von Bedürftigkeit, aber dann trotzdem und davor dann diese große Fassade von funktionieren müssen und ne, sich über Geld und Erfolg profilieren müssen und dann auch große Familie und ne, die Autorität im Hause sein zu müssen. Puh, also das sind die neidischen Götter.
Wo ist denn die Abgrenzung zu den Hungergeistern, die ja auch immer
mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde sind das die intellektuellen Hungergeister. Ja? Das ist, die Dynamik ist die gleiche. Ja, nur die neidischen Götter kriegen es wirklich hin, die kriegen es hin, eine Firma aufzubauen. Das schaffen die Hungergeister nicht. Ja, also die kriegen das, das ist eigentlich auf einem intellektuellen und auf einem wirtschaftlich, auf einem wesentlich opulenteren, gebildeteren, höheren und komplexeren Niveau. Ja, die Hungergeister sind einfach, das ist die sehr unmittelbare, rudimentäre Gier. Ja, gib mir die Kippe, ey. Ja, oder was auch immer. Das ist so dieses ganz Direkte. Und wenn wir es im Gesellschaftlichen sehen, dann sind hier so dieses Pen, 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 Chocolate, Chocolate. Das ist so Hungergeist. Mhm. Ja, das sind nicht die neidischen Götter. Ja, die neidischen Götter, die, deren Leiden ist gebildeter. Das sind eigentlich die gebildeten Hungergeister. Aber sehr verwandt in sich. Ja. Die Weisheit des Windelementes, Amoghasiddhi, zu dem die grüne Tara gehört, ist die der alles vollendenden Handlung. Es ist die Weisheit der alles vollendenden Handlung. Und damit wären wir wieder bei der Faulheit, mit dem übertriebenen Geschäftigtsein, mit unwesentlichen Dingen. Das ist die, ich habe immer auch so, wenn es auch um Effektivität geht, ich meine, wisst ihr, wir verzetteln uns ja auch mit diesem, mit unserer Tätigkeit. Wir haben ja auch auf die Neigung, Dinge nicht zu Ende zu führen. Kennt ihr das? Ich kenne das von mir sehr gut. Sachen nicht zu Ende zu führen. Sachen nicht wirklich zu Ende zu führen, sondern 20% der Steuererklärung oder der Buchführung oder von irgendwas, ja, oder der Flickwäsche oder der irgendwas bleibt immer noch unerledigt. So dieses, da ist auch so ein Stück Angst drin. So, ist auch irgendwie so ein Stück Angst, ne? Wenn das abgeschlossen ist, ja, wie geht es denn dann weiter? Aber dann hat man da noch so ein offenes Ende und damit weiß man, es geht weiter. Damit geht es, irgendwann geht es mit dem Hut, den ich flicken muss, geht es noch weiter. Es ist immer so ein Stückchen. Diese alles vollendende Handlung, das ist auch oft die Handlung, die auch wieder so das Wesentliche prüft, was muss wirklich getan werden und das dann auch zu tun. Ich denke da immer wieder dran, ne? Wenn du den Brief jetzt in die Hand nimmst, dann beantworte ihn sofort, ja, und schiebe nicht in die Ablage. Also dieses ganze Effektivitätstrainings, die es dazu dann auch gibt. Und trotzdem tun wir es nicht. Ja, und fühlen uns dann auch gerne überlastet von dem unerledigten Zeug. Ich merke immer, wenn ich so auf Reisen gehe, das mache ich dann ja doch so mehrere Male im Jahr, das ist für mich dann im Vorlauf, die Vorbereitung zur Reise ist immer, diesen Zeitabschnitt Deutschland dann zu Ende zu führen. Weil es ist mir wichtig, wieder nach Deutschland zu kommen und frisch starten zu können. Und nicht dann noch die unerledigte Buchführung vom März abzukrabbeln. Aber hätte ich das nicht, ja, dann hätte ich im November immer noch die unerledigte Buchführung. Und immer, und ich meine, das ist ja nicht so schlimm, aber wir können es ja auch innerlich nicht so liegen lassen. Ja. Sondern wir schleppen es ja immer irgendwie so wie so ein Schwanz hinter uns her von, oh, nee, ich habe heute keine Zeit, ich muss die Buchführung noch machen. Ja. Das machen wir über Monate. Schieben wir etwas vor uns her und engen uns durch irgendetwas ein, was wir dann aber doch nicht machen. Ja, wir nehmen uns viel Lebensqualität damit. Also ich kriege das gut hin. Ich nehme mir viel Lebensqualität mit unerledigten Sachen, von denen ich meine, dass ich sie noch, oder die ich de facto auch wirklich noch machen muss, aber die ich dann eben nicht zu Ende führe und dann mache ich das Nächste, sondern nein, ne, der Ordner wird nicht wirklich geschlossen. Da ist dann diese alles vollendende Handlung. Die alles vollendende Handlung hat auch gut im Blick, was wirklich wichtig ist. Also das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und wenn es gerade nichts Wesentliches gibt, sich auch nicht mit dem Unwesentlichen so zu überhäufen oder zu überfüllen. Das Heilsame für die neidischen Götter ist auch eine Form von Genügsamkeit. Einfach zu merken, es ist alles da, es reicht, es ist wunderbar. Dalai Lama sagte mal zum Thema Neid, das war irgendwie ganz süß. Und das habe ich mir immer gemerkt und dann merkte ich, verdammt, das stimmt. Der sagte mal, wenn man Neid verspürt, dann soll man immer gucken, ob das, worauf ich neidisch bin, bei einer Person, ob ich bereit bin, den Preis zu bezahlen, den diese Person dafür zahlt. Dass sie das hat oder dass sie das ist oder dass sie das macht. Hui, dachte ich. Mhm. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. Weil ich finde ja, also ich finde ja Neid irgendwie was Tolles, weil das ist ja auch immer so, da kann ich ja auch immer gucken, der Neid, der ist für mich ja, der ist ja auch immer so, zu gucken, was will ich denn eigentlich? Wonach dürstet es mich wirklich? So. Und als meine beste Freundin das Tibethaus Frankfurt eröffnet hat, also als aufgebaut hat, über Jahre aufgebaut hat, da war ich echt richtig mordsmäßig neidisch. Aber Hand aufs Herz, diese Verantwortung wollte ich nicht übernehmen. Ich war nicht bereit, diese Verantwortung zu tragen. Und als mir das klar war, da habe ich dann geschluckt und dann musste ich, ob es mir passt oder nicht, musste ich diesen Neid loslassen. Musste sagen, okay, in diesem Leben werde ich kein Tibethaus gründen. Diese Verantwortung mache ich nicht, dann bleibe ich eine Nummer kleiner. Und dann damit zufrieden sein. Und dann ist das okay. Da findet man so, das ist so eine schöne Art, so zu seinem eigenen Maß, zu seiner eigenen Proportion zu finden. Zu dem, was möglich ist und auch dann zu sagen, nee, ja, ich bin da total neidisch, aber das mache ich nicht. Ne? Okay, ich bin total neidisch, dass du so frei lebst, aber ich möchte meinen sicheren Job nicht aufgeben. Ne? Ich bin total neidisch, dass du so viel Sicherheit hast, aber ich möchte nicht in so einem Gefängnis von einem 8-Stunden-Job leben. Oder. Das sagt ganz viel über einen aus. Also man kriegt für sich selber sehr viel raus, was man eigentlich möchte und was man kann oder was man nicht kann oder wozu man nicht bereit ist. Und ich fand das eine ganz schöne Hilfe, damit dann auch irgendwie so Frieden zu schließen. Zu sagen, genug, ist gut, dann ist es so. Ne? Dann kommt wieder so eine schöne Ruhe ins System oder es kommt mehr Ruhe ins System. Das Windelement. Man kriegt sie immer nur im Profil, weil die so schnell unterwegs sind, weil die immer was zu tun haben. Dann haben wir oben in der Mitte die Götter. Den Göttern geht's gut. Die Lokas, wir hatten es auch schon mehrfach in anderen Kontexten, aber die für die Götter ist es total normal, ach ja, in dem Kontext der Kostbarkeit der menschlichen Existenz, genau. Für die Götter ist es total normal, dass es ihnen gut geht. Wir reisen zum Kailash. So. Wir haben die Hauschka-Fußcreme dabei. Das Guterei in der Tube. Wir haben diese hochwertigen Klamotten, die die Feuchtigkeit nach außen transportieren, die mittlerweile super leicht sind, die nichts mehr wiegen. Völlig warm. Ey, guck dir an, wie die Leute hier rumlaufen. Ja, Wahnsinn.
Kreditkarte für den Notfall.
Genau. Ist alles Rückflugticket.
Zwei Kreditkarten.
Und Bargeld und Insurance für Emergency Helikopter. Und ohne das würden wir diese Reise hier auch nicht antreten. Und wir finden das schon sehr mutig und sehr gewagt, uns in so abenteuerlich abgelegene, wilde Gebiete zu begeben. Ne? Und zu Hause geht es uns auch gut. Also, wir leben vom Bioladen. Ey Leute, als ich einmal in Kathmandu 2011, ja, Das muss ich erzählen, das war unglaublich. Dieser Bagmati River, das war schwarz schäumender Pudding. Da lag über 3 Wochen lag da ein totes Rind in diesem Fluss. Und wo du warst, ja, dieser Tempel, jeden Morgen brachte der Priester Opfergaben an diesen Fluss direkt neben diesen aufgequollenen Tierleib. Ja. Unglaublich. Dann dachte ich, jetzt mache ich mal eine Fotoserie von der Schattenseite von Kathmandu. Bin ich diesen Fluss entlang gegangen, bin dann in so einen Seitenfluss abgebogen. Es wurde immer schlimmer, es war alles nur Müllkippe. Es hat gestunken ohne Ende. Und kam dann an ein Gartenstück, wo die einfach aus diesem Fluss einen Gartenschlauch, einen Wasserschlauch legten, um das Gemüse zu bewässern, was dann am nächsten Tag oben an der Svayambhu-Stupa verkauft wurde. Seitdem kam ich zurück nach Deutschland und ich bin bedingungsloser Fan von Aldi. Ich finde, das ist immer noch gut genug. Ich brauche keinen Bioladen, ja. Ich brauche keinen Bioladen, seit ich gesehen habe, wie hier das Zeug angebaut wird. Ist das, ja, das. Die Götter leben auch vom Bioladen. Und die kennen auch nur das Niveau vom Bioladen, sagen wir es mal so. Die haben, die sind es auch so gewohnt, ja. Hess Natur, Hauschka, diese ganze hochwertige, dieser sehr, sehr hochwertige Lebensstil. Und das Blöde bei den Göttern ist, das Götterreich ist endlich. Die Götter sind auch noch total, die sind total arrogant. Also das kann man daran sehen, wie die mit den neidischen Göttern umgehen. Ja, wenn die irgendwie mit den Katz und Maus spielen. Hm?
Belächelt sie.
Sie belächeln sie und sie spielen mit denen, sie ärgern die und sie vertreiben sich die Zeit damit, die nehmen. Aber deren Not nehmen sie überhaupt nicht ernst. Götter sind stolz. Ja, die sind was Besseres. Absolut was Besseres. Und von den Göttern sagt man, die Götter haben dann ein Problem, wenn sie, wenn ihr gutes Karma, die Götter verbrauchen ihr gutes Karma. Die haben eine gute Situation, aber die machen nichts draus. Die sammeln kein weiteres gutes Karma an. Die haben also ein volles Karma-Plus-Konto und das wird jetzt einfach nur verbraten. Verstehst du? Und eines Tages ist dieses Plus-Konto erschöpft. Und dann eine Woche bevor das Götterreich endet, welkt ihre Haut. Die Freunde ziehen sich zurück. Die Rosen in ihrem Garten lassen die Blüten fallen. Es wird ganz schrecklich. Und der Absturz aus der Götterwelt, so sagen sie, ist schrecklicher als alle Höllen. Das tut richtig, richtig, richtig weh. Sturz aus der Götterwelt tut richtig weh. Vor allen Dingen auch, weil man es überhaupt nicht gewohnt ist. Jetzt, und wir kennen das alle, wir hatten das auch in den Höllen schon, einfach, wir haben einfach, und es gibt aber, das muss ich auch sagen, es gibt auch, das sind dann die Dhyani-Lokas, das sind die, die meditativen Vertiefungen, die Zustände der Meditation sind so schön, dass da drin die Götter wohnen. Das heißt, es gibt die Götter der meditativen Zustände, die im meditativen Bewusstsein wohnen. Nur, das ist auch endlich. Und vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht Isabella oder so, oder die so ein bisschen schon länger so unterwegs sind. So, man kommt von einem Meditationsretreat zurück oder man kommt von einem Urlaub zurück. Man ist einfach, man war gestresst, man kommt von einem Retreat oder von einem tollen Urlaub zurück oder von einer Ayurveda-Kur. Und man kommt nach Hause und man merkt, oh wow, ich bin in einem so guten Zustand. Und irgendwie hat man das Gefühl, jetzt bleibe ich, das bleibt so. Ne? Mal wieder, es ist immer wieder das Gleiche. Und innerhalb von kürzester Zeit ändert sich das. Ich weiß, mir ist das eine Weile immer mit Mallorca so gegangen. Und das kann euch zum Beispiel auch hier mit so einer Reise passieren. Du sagtest es ja, du brauchst immer eine Weile, bis du dann wieder zu Hause ankommst, Karl. Ne? Das ist so, man kommt so reich und so voll und so anders. Und das Leben ist hier so anders und es fühlt sich so gut an. Und dann kommt man nach Hause und man kommt dann wieder in diesen alten, schnellen Rhythmus oder in was auch immer. Also ich weiß, wenn ich aus einem guten Retreat komme, den Absturz, den ich dann danach zu Hause habe oder wenn ich von Mallorca heimkomme, ich brauche 14 Tage, ich stürze richtig in den Keller runter. Mir geht es sowas von schlecht. Ich konnte da früher gar nicht mit umgehen. Ich dachte nur, was ist denn jetzt los? Hey, ich bin erholt, alles ist gut. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, deprimiert, tauche ich keine Energie, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, irgendwie alles Banane. Aber eigentlich, das ist der Absturz aus der Götterwelt. Und dann irgendwann, dann kommt das so langsam wieder hoch. Ich höre das oft von Gästen, deswegen mache ich euch auch gerne darauf aufmerksam, dass die so eine Reise das auch gerne schon mal so im Nachklang, so mit im Geschmäckle hat, dass das passieren könnte, nicht muss, aber könnte. Und ich mache es einfach so, dass ich diese Phase einfach mittlerweile echt mit zur Reise einkalkuliere. Es gehört für mich, so wie die Angst vor der Reise davor mit zur Reise gehört, gerade beim Kailash, so ist auch dieser Absturz danach, ist einfach part of the game. Also ich habe die quasi nochmal so 14 Tage nach vorne und hinten innerlich, so für mich, das gehört irgendwie so mit dazu. Ne? Muss bei euch nicht so sein, könnte aber passieren. Aber wenn sowas dann passiert oder wenn man auch merkt, man ist so auf dem spirituellen Weg und man kriegt da irgendwie so, das fühlt sich stabil an und das fühlt sich gut an und man ist glücklich. Und dann kommt man und dann passiert wieder irgendetwas und es ist alles weg. Ja, das ist alles auf einmal, die Wirkung von einem 10-Tage-Retreat oder was auch immer, auf einmal, buff, als hätte es das nicht gegeben. Und so stehst du da wie ein Ochs vom Berg und denkst, was war das denn? Mhm. Ja? Das ist dann, das ist auch, wenn die guten meditativen Zustände enden oder wenn die guten Zustände einfach schlagartig enden. Und das kann richtig, richtig wehtun.
Darf ich was dazu sagen? Also ich hatte dieses Gefühl sehr oft früher. In meiner Jugend habe ich Jugendlager organisiert und so. Und das war so auch so immer, das war wie ein Trip sozial.
Genau.
Und dann war das auch. Und letztes Jahr habe ich ja ein Meditationsseminar gemacht, Tantra-Seminar. Da haben wir viel geatmet und getanzt und meditiert. Und da hatte ich totalen Respekt davor. Also ich hatte fast Angst, weil ich, das sind so viele Sachen unverhofft passiert und da hatte ich totale Angst. Und was wirklich total spannend war, die haben fast 2 Tage, also es ging 7, 8 Tage, also und sie haben wirklich 2 Tage vor Schluss haben sie angefangen nach Hause zu gehen in den Übungen. Mhm. Und es war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Mhm. Also sie haben wirklich 1,5 Tage lang Ritual gemacht und Sachen sich vorgestellt, also wir haben uns dann Sachen vorgestellt, meditiert. Mhm. Was ist, wenn du zu Hause bist, was, also es war wirklich eine wunderschöne Übung und es ist dann auch tatsächlich ein wahnsinnig schöner Übergang gewesen. Und ich kam überhaupt nicht in das Loch, also es ging wirklich über Wochen, hat es angehalten. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe, deshalb habe ich auch noch 3 Tage angehängt, weil ich so ein bisschen die, genau. Nach meinen 10 Wochen nicht gleich von Lhasa, Kathmandu und dann gleich nach Zürich wollte.
Okay.
Aber vielleicht fällt mir ein, was wir da für Übungen gemacht haben.
Yeah.
Keine Ahnung, es muss, vielleicht ist es sowas wie, ein Gedanke am Kailash, dann nach Hause sich an einen Ort in seinem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer einen Ort ausdenken, wo man das platziert, was man da für einen Gedanken hatte oder irgendwie sowas, muss es gewesen sein. Und wenn du nach Hause kommst,
hast du das da?
Gehst du da hin und begrüßt du das wieder. Oder irgendwie so, dann bleibst du verbunden und dann nimmst du dir 2 Sachen vor, und zwar nicht irgendwie etwas ganz Schwieriges, was du dann sowieso nicht wieder einhältst, sondern irgendwie so, es muss ganz einfach sein. So.
Okay.
Aber vielleicht fällt mir ein in den nächsten Tagen, was wir da so gemacht haben, dann würde ich es dann sagen, weil ich finde es schön, wenn man das nicht in das Loch fällt. Ne?
Ja, genau.
Also wenn es mir einfällt, sage ich es dann. Also.
Also auf jeden Fall würde man von den Göttern, würde man da nicht von der kostbaren menschlichen Existenz sprechen, weil sie eben nicht wirklich adäquat gestalten oder nutzen, sondern weil es irgendwann einfach zu Ende ist. Und das war ja zum Beispiel auch beim Buddha der Fall. Der hatte ja durchaus die meditativen Vertiefungen gelernt, die 8 meditativen Vertiefungen, die Ayakema sehr großartig gelehrt hatte, eigentlich die Grundübung ausgehend von der Atemmeditation. Von daher hatte er ein vergleichbar, sehr damals auch schon sehr wohl bekanntes und praktiziertes Werkzeug, mit dem er sich dann unter dem Bodhibaum niederließ. Und er merkte aber, und er hat dann aber auch noch lange in der Askese weitergesucht, weil er lange merkte, wenn ich aus diesen meditativen Vertiefungen rauskomme, dann ist der ganze innere neurotische Film wieder da. Vielleicht nicht ganz so stark, vielleicht auch erstmal ein bisschen langsamer, aber er kommt wieder. Also die Erkenntnis ist da erstmal nicht stabil. So, dann hat er weitergesucht. Da kommen wir noch zu, wie er weitergesucht hat. Aber auch da merkt er immer wieder, es ist fein, den Geist in die Stille zu führen. Es ist fein, diesen, inneren Frieden, diese innere Ruhe zu haben, aber es ist kein konstanter Zustand, der, den wir durchziehen können. Zum Götter gehört das Erdelement. Das Erdelement, die haben Ratnasambhava, also die gelbe Farbe unten im Süden, Buddha Ratnasambhava, voller Juwelen, hat in der Aktivität, in der erwachten Aktivität eine sehr anreichernde oder Wohlstand anziehende Qualität. Das finde ich auch immer bei den Tibetern so faszinierend. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten. Die Tibeter haben ja auch, die haben viel Wohlstand. Die können sehr viel Wohlstand generieren. Die sind auch sehr gute Händler, die Tibeter. Ja? Und wo immer du die hinstellst in der Welt, irgendwie kommen die gut durch. Und sie sind hoch anerkannt und sie sind hoch gefördert. Und wir haben das ja gesehen im Kathmandu-Tal. Es war nur ein kleiner Ausschnitt. Also die haben da einfach Gold auf den Dächern, da fällt dir nichts mehr zu ein. Also da ist eine Üppigkeit und auch ein Reichtum in den Klöstern. Und die Tibeter, die sind ein, guckt ihr euch mal an, wenn wir die oben sehen, jetzt auch im Vergleich zu diesen zarten Nepalis hier, die Tibeter sind ein ganz grobknochiges, also ist ein ganz anderer Volksstamm. Ja? Das sind
Schränke.
Das sind Schränke, das können richtige Schränke sein. Das ist Erde. Ja, diese stabilen Knochen, diese verdichtete Masse, das ist Erdelement. Die Tibeter haben einfach ein starkes Erdelement. Und ich glaube, weil sie so ein starkes Erdelement haben, was sie so nach unten gründet, haben die auch diese unglaublich visionäre Energie, haben die auch diesen Kontakt zu diesem hohen, hohen Bewusstsein. Wenn man diese Erde nicht hat, kann man das nicht so runterholen. Ja, du kannst dieses feine, üppige, diese ganzen Gottheiten, diese ganzen Visualisierungen, diesen ganzen Imagination, dafür brauchst du viel Erde. Ohne die Erde kannst du das nicht halten. Du kannst es nicht halten.
Fliegst du weg. Ohne die Erde fliegst du weg.
Ja,
das genau. Ist auch immer in den Seminaren, die Leute, die keine Erdübungen machen, die
gehen ohne raus. Ja, ja, dann du kriegst es nicht ins Leben reingezogen. Ne? Die Ratnasambhava ist stolz. Ja? Die sind was Besseres. So. Und die Weisheit, die sich da entfaltet, ist die Weisheit der Gleichheit. Das ist dieses gefühlte Bewusstsein von alle Wesen sind gleich und ich bin nichts Besseres und nichts Schlechteres und ich bin nur einer von allen. Das ist wie wenn du vom Mond aus auf die Erde guckst und du siehst die ganze Menschheit und du siehst diesen riesigen Ameisenhaufen von Menschheit und du weißt, ich bin eine kleine Ameise auf diesem riesen Planeten. Also dieses Bewusstsein, was auch zu einem Bewusstsein von Verbundenheit führt, das ist Ratnasambhava, die Überwindung dazu. Das letzte von den sechs Bereichen ist der menschliche Bereich. Und der menschliche Bereich ist der Bereich, der geprägt wird. Die Menschen haben genau die richtige Mischung von Hoffnung und Furcht. Die Menschen wollen, den Menschen geht es schlecht genug, dass sie in Bewegung kommen, um was zu verändern. Und sie haben eine Hoffnung, wo sie hinwollen. Das haben die anderen nicht. Ja? Was der Philipp eben gesagt hat, wir haben in dem Tantra-Seminar diese oder jene Übung gemacht, damit genau dieses Loch nach dem guten Zustand, ne? Wir haben Vorbilder, wir haben Wissen, da hat jemand was gemacht, das kann ich dir zeigen, das kann man ausprobieren, wir merken, dass das klappt. Ja, wir müssen das nicht mehr so machen, sondern es gibt eine Möglichkeit, es irgendwie besser zu machen. Und dieses Eingespanntsein von, ich will da weg, ich mag das nicht mehr, hin zu etwas Besserem, führt dazu, dass wir wirklich in einen Entwicklungsprozess gehen. Und deswegen ist eigentlich der menschliche Bereich von allen sechs Bereichen der gewünschteste und der willkommenste und der einladendste, weil da auch wirklich so eine Transformation passiert. Ja? Weil wenn wir in einem Zustand der Götterwelt sind, ist es der menschliche Zustand, der aus dem Gefangensein, aus diesem neurotischen Muster etwas Gesundes und Feines entfaltet. Das ist wieder das Menschliche. Das ist wieder dieser menschliche Aspekt, ja? Dass wir uns entwickeln. Dass wir sind zum Mond geflogen. Mittlerweile auch zum Mars. Wir haben das Internet entfunden. Und das alles aus einer Not heraus, die aber jetzt nicht so groß ist, dass wir handlungsunfähig sind, wie es oft bei den anderen ist, sondern die uns immer noch die Möglichkeit lässt, uns antreibt, dass wir forschen, dass wir suchen, dass wir machen können, dass wir tun, dass wir unterwegs sind. Deswegen gehört zudem auch keiner von den 5 Dhyani-Buddhas, die sind in den 5 anderen Feldern. Wann immer wir an der Transformation dieser 5 oder die Transformation dieser 5 Bereiche ist der menschliche Aspekt in diesen 6 Bereichen. Ja?
Und was ist dann der Weisheitsaspekt?
Weisheit in sich. Kein Weisheitsaspekt. Kein Weisheitsaspekt. Sondern einfach das Potenzial zur Entwicklung. Ne? Ausprobieren, scheitern, klappt nicht, macht nichts, was anderes. So geht es nicht, irgendwie geht es anders. Wie machen wir das? Hast du eine Ahnung? Nee. Weißt du, wen ich fragen kann? Ach ja, frag die doch mal. Ah ja, wie hast du das denn gemacht? Ja, wir haben Vorbilder. Wir haben Ideale. Wir haben Visionen. Wir haben Inspiration, da kommt Kreativität mit ins Spiel. Wir haben Möglichkeiten. Der menschliche Aspekt ist gezeichnet von Möglichkeiten, die wir nutzen. Das ist es.